Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Jetzt geht so roundabout dreiviertel Stunde Zeitwohlstand. Das tut mir gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, lieber Burak. Hallo erstmal.
Das wird mir auf jeden Fall auch sehr wohl tun, gut tun. Ich grüße dich, hi.
Mann, als ich das gelesen habe, habe ich laut gelacht, weil ich hatte dieses Thema wirklich mal irgendwann auch aufgeschnappt und dann hast du es nochmal aufs Tablett gebracht. Time Affluence. Das war ein Brett, wo ich dachte so, ja, wann habe ich das gelesen, wann habe ich da was drüber gelesen, das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Und habe es kurz auf die Seite gelegt, weil ich dachte so, vielleicht ist es zu edgy, vielleicht ist es zu kantig alles, vielleicht ist es ein Champagnerproblem und es ist vielleicht aber auch so, dass wir heute endlich mal drüber sprechen müssen. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, wie das ist mit der Wahrnehmung von Zeitkontrolle und Ausgeglichenheit, anstatt nämlich die Stunden im Kalenderstart zu zählen. Ja, ich bin sehr gespannt, was du da, warum es dich getoucht hat. Und damit es uns alle toucht, erzähl uns doch was, lieber Burak, über deinen Mental Health Moment der Woche.
Ja, der war, also gefühlt war das ein Moment, wo ich dachte, wir sind einfach verloren. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass wir verloren sind. Aber ich sehe ja meistens auch in jedem Schlechten noch das Gute. Und aber vielleicht hilfst du mir aus der Nummer rauszukommen. Und zwar also das ist eigentlich so eine Kategorie, die kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Mhm. Und zwar folgendes. Unsere Kinder sind auf einer Schule in der Nähe, die sich vorher so ein bisschen zweigliedrig gezeigt hatte. Also es gab eine Privatschule. Und dann ist ein Teil dieser Privatschule irgendwann von der Stadt übernommen worden, so nach dem Motto, pass auf Leute, ist ja alles cool, aber wir haben hier so viele Normalsterbliche in Anführungsstrichen drumherum, die brauchen auch eine schulische Unterkunft, können wir uns irgendwie das Gebäude teilen. Dann hat man sich das Gebäude geteilt, dann ist irgendwann die Privatschule rausgegangen und dann hat man sozusagen auch das restliche Gebäude bekommen. Mhm. Und dann konnte aber in einem Teil des erlangten Gebäudes, konnte sozusagen nicht alles umgesetzt werden. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Die Schule, die meine Kinder besuchen, ist eine weiterführende Schule. Der Teil des Gebäudes, den dann die weiterführende Schule übernommen hat, ist eine Grundschule gewesen, also die private Grundschule. Jetzt dürfen die Kinder aus der weiterführenden Schule nicht das Gebäude der alten Grundschule nutzen, weil die Toiletten zu klein sind.
Aha.
Das heißt, die Toiletten sind ja für Grundschüler gebaut worden. Mhm. Und die Kinder in der weiterführenden Schule dürfen nicht in dem Gebäude unterrichtet werden, weil sie die Toiletten ja nicht benutzen dürfen, weil die zu klein sind.
Das ist jetzt,
pass auf, es geht ja noch viel weiter, es geht ja weiter. Also, weil jetzt kommt der Part, den du dir einfach nicht ausdenken kannst.
Ist jetzt schon so weit, aber
ja, aber das kommt noch, jetzt kommt noch die Pointe der Pointe. So, das ist ungefähr jetzt 5 Jahre her, seit 5 Jahren steht das Gebäude leer. Jetzt wird die weiterführende Schule aber immer größer, weil immer mehr Schüler auf diese Schule kommen. Also brauchen die neuen Schüler und die schon da sind, mehr Räume. Jetzt wird auf dem Gelände
Ein Containerdorf gebaut.
Und jetzt kommt der absolute Burner. Ohne Toiletten. Das heißt, die Container haben keine Toiletten.
Naja, ist zu teuer.
Das heißt, die Kinder, die jetzt in den Container gehen, müssen den Container verlassen und in das andere Gebäude auf die Toilette. Aber dürfen nicht in dem Gebäude unterrichtet werden mit den zu kleinen Toiletten.
Das ist doch Kacke.
Das ist ungeheuerlich, Leute. Das ist Kacke.
Ach du Scheiße.
Das ist Kacke. Ist unglaublich. Ich habe erst gedacht, meine Kinder wollen mich auf den Arm nehmen. Weil ich habe dann irgendwann gehört, ja, die Container sind bald fertig. Und ich so, Leute, was für Container? Von welchen Containern redet ihr? Und dann dann sind wir dran vorbeigefahren. Dann hat meine Frau gesagt, fahr mal langsam. Dann kannst du die Container sehen. Ey, das ist bodenlos. Das ist bodenlos. Also wirklich, unvorstellbar.
Aber das ist Deutschland. Das ist wirklich Deutschland.
Schland.
Das passiert ja in keinem anderen Land. Wirklich nicht.
Also es ist Wahnsinn. Also ich habe ja viele Dinge schon gehört. Aber das ist wirklich unfassbar. Es ist unfassbar.
Du, aber wahrscheinlich ist es so, dass das, vielleicht war es geplant. Und dann kommt so ein Florian, das ist dann der Vater von so einem, vom Leo, ja, mit der Mutter, der Anne-Sophie. Und die sind dann auf dem Elternabend, die sagen, nee, unser Leo, der geht doch nicht auf so ein kleines Klo, wer könnte den vergessen?
Wahnsinn.
So, und dann ist Schicht.
Ja.
Und dann sind Florian.
Ja. Schicht.
Dann sagt der Lehrer irgendwie, so ein Herbert sagt dann, ja, so ein Florian und so eine Marie-Sophie, die haben recht. Das lassen wir lieber. Dann bauen wir wieder ein Containerdorf.
Das ist also.
Tja, aber das ist ja dann ein Mental Hell Moment der Woche.
Ja, leider ja. Leider ja. Ich meine, es ist natürlich so, also ich denke mir immer, es gibt Länder, da wären sie heute noch, 226 nach Christus, froh, wenn sie Container hätten. Gar keine Frage. Aber jetzt sind wir nicht in einem dieser Länder. Wir sind in Deutschland, Nummer 3/4 in der Weltwirtschaft. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Nummer 3/4. Ja. Und da denke ich mir, nein, das muss anders zu lösen sein. Aber nein, es ist nicht zu lösen. Es dauert 5 Jahre, also und anders formuliert. Wir schaffen es innerhalb von 5 Jahren nicht die kleinen Toiletten, die kleinen Toiletten durch normale Toiletten zu ersetzen.
Nein, natürlich nicht.
Das schaffen wir nicht. Aber wir schaffen es, neue Container zu bauen, nur ohne Toiletten.
Na klar.
Das ist unglaublich.
Lass uns einfach Geld raushauen, einfach. Ja. Lass uns einfach was wir nicht haben.
Wahrscheinlich war eine Latrine auch nicht klimaneutral genug. Oder was auch immer. Also es ist strange.
Also irgendjemand hat auf jeden Fall irgendjemand beim Direktor interveniert. So viel kann ich sagen.
Ja, aber die Frage ist, bei welchem? Ne, also es ist strange. Aber ich habe gedacht, ich muss es mitbringen, weil das ist einfach, ich komme aus der Nummer nicht raus.
Ich würde vielleicht einfach einen Elternabend nochmal beeinflussen. Ja.
Was ist jetzt mit den Latrinen?
Ja, mit den Latrinen. Was ist denn da jetzt mit dem Schacht?
Ja, ich hätte einfach diese kleinen Tontöpfe da, von den Grundschülern, die hätte ich mit dem Hammer rausgehauen und hätte einfach Löcher da. Also wir sagen, in der Türkei ist das Alla Turka. Also das ist eine ganze, einfach ein Loch in der Erde. Ja, da kann doch jeder reinmachen.
Du, in Frankreich gibt's das ja immer noch ein bisschen antiquiert, aber das Plumpsklo.
Ja, also, fertig. Da wird doch keiner ein ganzes Gebäude leer stehen lassen, weil die Toiletten zu klein sind.
Never ever. Aber das ist wirklich Champagner-Problem Deutschland. Das ist so. So ist es einfach.
Wie war es denn bei dir?
Ach du.
Auf dem Donnerbalken.
Ach, bei mir war es eigentlich, es war gar nicht so spektakulär, aber mir hat es wahnsinnig gut getan. Wir hatten einmal ein Date. Ich hatte letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich meiner Frau ein Konzert geschenkt. Und zwar in Berlin. Die Foo Fighters waren zu Gast. Und
It's a Classic.
Und das war schön, weil wir waren nur in 2 Orten in Deutschland, in München und in in Berlin im Olympiastadion. Und das war deshalb schön, weil das erste Mal ist unsere Tochter dann bei Oma und Opa geblieben und hat da übernachtet. Das war also seit Weihnachten war das Thema, geht das gut, geht das nicht gut? Geht es gut oder geht das nicht gut? Ich habe gesagt, ja, also irgendwann müsste es ja mal so weit sein. Und dann sind wir zitternd losgefahren. Morgens nach Berlin. Wissend, dass abends, wenn wir im Hotel liegen, nach dem Konzert und die Tochter ist bei Oma und Opa. Hoffentlich geht's gut. Und das war ein sehr großes Abenteuer, kann ich dir sagen. Und dann vergisst es aber irgendwann, weil es kommt kein Anruf, es kommt kein Notruf, es ist alles in Ordnung.
Gott sei Dank.
Und dann bist du da mit 70.000 Menschen und vom Konzert auf einmal willst du einfach auf deine Sitzplätze und es geht nichts nach vorne. Da haben die kurz vorm Konzert wegen einer Unwetterwarnung den gesamten Innenraum evakuiert. Und Minuten später durften alle wieder rein. In den Innenraum.
Eieiei.
Und ich kann dir sagen, ich habe das noch nie erlebt, wie einig sich so viele Menschen sein können, die dann ohne Murren und Blubber einfach rausgehen aus dem Innenraum. Innerhalb von Minuten ist der Innenraum leer. Und genauso ist es wieder voll und das Konzert findet nur mit einer halben Stunde Verspätung, fängt es an.
Kompliment.
Und es ist alles unfassbar friedlich, es ist alles unfassbar zufrieden. Alle feiern eine Riesenparty über 3 Stunden. Wo war das? 3 Stunden. Und du kennst die Musik, es ist halt, ey, geht richtig zur Sache, Gitarre und dann Attacke. So. Und alles feiert und alles ist happy und alles ist glücklich. So viel positive Energie in einem Fußballstadion mit 70.000 Menschen habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich habe jetzt irgendwie mal irgendwann, als ich beim Radio angefangen habe, vor 100 Jahren, als es noch diese Transistorradios gab mit dem blauen Licht in der Lampe, wenn es denn das langsam anging. Nein, also so lange ist es nicht her. Aber habe ich angefangen mit Radiointerviews, ich habe so viele Konzerte irgendwie besucht. Noch nie so ein Festival, also noch nie so ein Ding erlebt mit so vielen Menschen und so guter Energie. War wirklich halt, dann sind wir irgendwann gegen 11 oder so in Uber gestiegen, ins Hotel, völlig kaputt und am nächsten Tag die Tochter wieder abgeholt. Also es war insgesamt so einfach nur also 2 Tage in Watte gehüllt mit viel positiver Energie von A bis Z. Das hatte ich irgendwie noch nie. Also
stark.
War wirklich.
Ja, Glückwunsch. Super.
Fast. Ja. Und auch. Also man könnte fast von Zeitwohlstand reden.
Ich denke ja. Das ist es.
Das ist es wohl.
Das ist eine Kategorie auf jeden Fall.
Definitiv. Burak, hol uns rein in das Thema und wie du auf das Thema gekommen bist und warum es dich gekriegt hat.
Ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich einen Beitrag dazu gelesen habe und weil ich vor geraumer Zeit meinen eigenen Zeitwohlstand oder meine Zeitarmut, je nachdem, überdacht habe und angepasst habe und kann mich mit der Idee dahinter von dem amerikanischen Psychologen Tim Kasser sehr, sehr gut identifizieren, was das mit einem macht, wie unfassbar gut sich das anfühlt, wenn man über seine Zeit in einer Art verfügen kann, die man vorher nicht kannte. Deshalb habe ich gedacht, bringe ich es mal auf der einen Seite aufs Tableau, weil es etwas ist, was jeder können sollte, beziehungsweise jeder sich damit auseinandersetzen sollte und wie einfach es ist, es auch umzusetzen. Und wie gesagt, aus eigener Nase betrachtet, unheimlich gut tun kann.
Wie funktioniert das? Kann man es essen?
Auch. Auch. Also hört sich komisch an, aber auch, weil zum Beispiel eine Form des Zeitwohlstands haben wir bei uns in der Praxis etabliert. Nämlich, jetzt werden viele sagen, was meint er damit? Nämlich Mittagspause. Weil die Mittagspause, so wie ich früher gearbeitet habe, war die Mittagspause, auf dem Papier gab's die. Aber es gab sie nicht. Es gab kaum eine Möglichkeit, eine Mittagspause zu machen, mal den Stecker zu ziehen, mal zu sagen, komm, lass uns mal was essen gehen, lass uns mal was trinken gehen und so weiter. Die Mittagspause war eigentlich dafür da, den Vormittag aufzuräumen und den Nachmittag vorzubereiten. Und jetzt aber in der Praxis zum Beispiel versuchen wir tatsächlich, die Mittagspause regelrecht abzufeiern. Das heißt, wir versuchen gemeinsam zu essen. Jetzt nicht alle in einem Raum, aber zur gleichen Zeit. Jeder kann dann in kleinen Gruppen, in großen Gruppen. Meistens ist es so, dass ich mit meinen kongenialen Partnern, die du ja kennst, Peter und Hauke, zum Beispiel, dass wir uns dann auch nochmal zurückziehen und dann gibt's bei uns ganz, also in den warmen Tagen unten im Eiscafé dann die ein oder andere Kugel Eis. Einmal die Woche, habe ich ja hier auch schon mal berichtet, gibt's dann das berühmte Mittagessen mit meiner Frau. Und allein die Mittagspause so zu erleben, wie ich sie jetzt mittlerweile erlebe, ist schon Zeitwohlstand. Deshalb, ja, man kann es auch essen. Was Tim Kesser allerdings natürlich in erster Linie versucht hat rauszuarbeiten, ist, dass er sagt, beim klassischen Wohlstand geht es eher um materiellen Besitz und Geld. Und beim Zeitwohlstand um den Zustand, genug Zeit für die Dinge zu haben, die einem persönlich wichtig sind, ohne sich ständig gehetzt oder gestresst zu fühlen. Und das geht mir ein bisschen zu, das ist mir zu engstirnig. Weil gleichzeitig ist es so, dass es im Grunde so ist, entweder entscheidest du dich für Geld oder für Zeit. Und das ist falsch. Das ist abgrundtief falsch. Weil wir alle immer mit dieser Idee aufwachsen. Erstens, wenn du viel Geld haben willst, musst du viel arbeiten. Ergo hast du weniger Freizeit. Ist falsch. Kann ich gerne auch gleich noch was zu sagen. Zweitens, total falsch. Und auch das stellt der Tim Kesser raus, weil er sagt, ja, wir haben ja festgestellt und jeder würde das sofort unterschreiben, wenn er diesen Satz hört. Und ich habe ihn mir einmal rausgeschrieben. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Wo ich ihn finde. Wo habe ich es denn? Da. Kessers Forschung zeigt, ab einem bestimmten Einkommen, das die Grundbedürfnisse deckt, macht uns mehr Geld kaum glücklicher, mehr Zeit hingegen schon. Auch das ist falsch, weil es immer impliziert, dass wir nicht, also dass wir nur Geld brauchen bis zu einem Punkt und mehr macht uns nicht glücklicher. Aber falsch ist daran ganz einfach, mehr Geld gibt uns die Möglichkeit, mehr Zeit zu kaufen. Und genau das sagt der Tim Kesser unter anderem auch, wenn er sagt, kauf dir Zeit. Beispiel, wenn es finanziell möglich ist, lagere unbeliebte Aufgaben aus. Zum Beispiel Putzhilfe, Autoreparatur. Studien zeigen, dass Geld, das für Zeitersparnis ausgegeben wird, die Zufriedenheit messbar steigert. So. Und das bedeutet, wenn ich die Möglichkeit habe, mehr Zeit für mich persönlich zu erarbeiten, zu erkaufen, indem ich Geld einsetze, muss ich wissen, in welchem Environment, wie es so schön heißt, bewege ich mich. Wir haben eine sehr tolle Folge gemacht. Ausgabe 125, November 2025. Armut macht krank. Belegt, wissenschaftlich belegt. Der aktuelle Armutsreport in Deutschland beziffert 16,1% der deutschen Bevölkerung als arm. Das sind 13,3 Millionen Menschen. 13,3 Millionen.
Ja, ja.
So, und aus meiner Sicht, wenn wir uns die aktuellen Reformen anschauen, Steuerreform, Gesundheitsreform, wird diese Zahl doch deutlich steigen, weil sie ja an einen Messwert gekoppelt ist. Aktuell für eine allein lebende Person liegt die Armutsgrenze bei 1.446 Euro netto. Also 1.450 Euro roundabout netto. Ich kenne viele, die sind nicht weit davon weg, gelten aber in dieser Statistik nicht als arm. Aber sind nochmal, die sind nicht weit davon entfernt. Mit der aktuellen Steuerreform, mit der aktuellen Gesundheitsreform wird unheimlich viel von dem, was wir verdienen, noch für diese Ausgaben verwendet werden müssen. Das heißt, wir rutschen irgendwann da rein. Und deshalb lautet für mich immer die Frage, wie ist es möglich, mit mehr Zeit und weniger Arbeit mehr Geld zu verdienen? Und diese Frage stellt da draußen niemand. Aber die Antwort ist relativ einfach. Selbstverständlich ist das möglich. Selbstverständlich. Man muss nur wissen, wofür arbeite ich, was bekomme ich dafür und wie kann ich es mir leisten, bei weniger Arbeit mehr zu verdienen, um mehr Zeit zu erkaufen. Und das ist, finde ich, enorm spannend. Da könnte man eine eigene Podcast-Serie draus machen. Aber ich habe es deshalb mal mitgebracht, weil, wie du siehst, es ist sehr, sehr facettenreich.
Ja, und es ist ganz schön, dass du es jetzt nochmal so erklärt hast, weil genau das ist eigentlich auch was ich die ganzen letzten zwei Jahre eigentlich im Kopf habe und mir die Frage stelle, oder wir uns hier in der Familie, gibt es genau diese Möglichkeit, mit weniger Arbeit mehr Geld zu verdienen? Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ist es einfach gar nicht. Es ist nur die Frage, was lässt du dir da einfallen? Also welches Geschäftsfeld ist das, beziehungsweise welche Leistung ist das? Ist das überhaupt möglich, das in einer festen Anstellung irgendwie so hinzukriegen? Oder muss man da sich selber was für einfallen lassen? Wahrscheinlich ist Zweiteres der Fall. Geht dann so ein bisschen auf die Selbstständigkeit, oder du müsstest ja dann praktisch auch ein Produkt erfinden, eine Dienstleistung erfinden, die rechtfertigt, dass vieles eben vielleicht einfach, also dass so eine Leistung dann einfach teurer ist als vieles andere. Du dir natürlich dann auch mehr Geld verdienst, aber im Umkehrschluss auch mehr Zeit hast. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, selbst wenn das aufgeht, sind wir Menschen dann so, dass wir uns dann wirklich mehr Zeit für Familie, Sport, was auch immer erkaufen? Oder setzen wir es ein, um noch mehr Geld zu verdienen, beziehungsweise um das noch weiter zu optimieren, das Ganze? Also sind wir so diszipliniert und kriegen das hin? Ich frage mich das deshalb, weil du erinnerst dich sicher auch an die ganzen Diskussionen rund um Corona, wo es Wissenschaftler gab, wo es Experten gab, die alle gesagt haben, jetzt sind wir endlich soweit. Endlich, und das ist das Gute an dieser Krise, ist es so, dass wir unser gesamtes Arbeitsleben wird sich ab jetzt ändern. Wir werden Homeoffice für immer haben. Wir werden keine Büros mehr haben. Wir werden ganze Büroetagen schließen. Es werden Flächen leer stehen. Es werden Immobilien in den Arsch gehen. Es wird keine Ahnung. Aber das Gute ist, das Arbeiten wird deutlich effektiver und toller und spannender, weil wir mehr von zu Hause aus machen können. Da war ich einer derjenigen, der so, auf Deutsch gesagt, aufs Maul gekriegt hat, weil ich gesagt habe, glaube ich nicht dran. Ich glaube, spätestens nach zwei Jahren geht die Fahrt rückwärts. Und es geht wieder zurück in die Büros. Und das Homeoffice wird ganz abgeschafft irgendwann eines Tages. Ich bin für verrückt erklärt worden. Es gab Leute, die gesagt haben, hey komm, du hast doch zweimal die Impfung gekriegt.
Oder dreimal sogar.
Oder dreimal sogar. Je nachdem,
es gibt ja welche,
die du dreimal bist. Genau, das ist so wirr, wie du redest. Inzwischen sind wir längst da. Wir sind noch nicht ganz wieder so zurück, wie es vor der Pandemie war, aber so. Und deshalb frage ich halt, das hat auch was mit Disziplin zu tun. Also man hätte ja auch sagen können, lass uns dieses Projekt doch einfach weiter durchziehen. Augenscheinlich ist es so, dass es vielen besser geht damit, dass sie von zu Hause auch arbeiten können. Also die damit umgehen können. Auch mit der Disziplin. Und deshalb die Frage eben, glaubst du, dass es die Disziplin denn überhaupt bei Menschen gibt, die sich diese, wenn das Modell aufgeht, ich habe mehr Geld zur Verfügung, obwohl ich weniger arbeite, sind die dafür drauf, dass sie dann sagen, ich stecke das dann auch wirklich in die Zeit mit meiner Tochter oder mit in den Urlaub mit der Familie oder mit, keine Ahnung.
Ich meine, uns helfen ja dann jetzt nicht grundsätzlich alle über einen Kamm geschoren, aber da helfen uns ja Statistiken. Und eine Statistik, die ja wunderbar zu tracken ist, weil wir uns ja spätestens 2020 dazu entschieden haben, unser Leben digital öffentlich zu machen, indem wir uns mehr oder weniger geöffnet haben, was aber auch gute Seiten hatte, ne? Weil ich glaube, gerade das Training der KIs und so weiter mit dieser Menge an Daten, dafür hätten wir dann wahrscheinlich schon Jahrzehnte gebraucht. So war das halt innerhalb von 2 Jahren gut möglich. Und man muss auch die guten Seiten beleuchten.
Absolut.
Nein, aber was halt sehr gut zu tracken ist, ist das Thema Bildschirmzeit. Und wenn wir uns die Bildschirmzeiten angucken, dann ist das mit Nein zu beantworten, was du gerade gefragt hast. Weil es gibt ja 2 Arten von Bildschirmzeiten, gerade wenn es um das Miteinander geht. Also mal angenommen, Eltern und Kinder oder ein Elternteil mit dem anderen Elternteil. Und von allen liegen die Bildschirmzeiten vor. Und die Bildschirmzeiten bei den Jugendlichen steigen ins Unermessliche. Also so, dass du eigentlich denkst, hey, das geht doch gar nicht. Mit abzüglich Schlafen, abzüglich Schule, können die doch nicht auf 6 bis 8 Stunden Bildschirmzeit pro Tag kommen. Das geht doch gar nicht. Und sie schaffen's. Sie schaffen's. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich denn de facto mehr Zeit habe, kann ich die gar nicht nutzen. Weil entweder hänge ich vor dem Bildschirm oder mein Kind, meine Kinder. Und das Schlimme ist ja auch noch, dass uns im Grunde gerade Smartphones oder soziale Medien, erstens sind das natürlich unfassbare Zeitdiebe und sie geben uns ständig das Gefühl, dass wir beschäftigt sind. Also wir denken, wir sind beschäftigt, rauben uns aber unseren Zeitwohlstand. Und deshalb ist es auch so wichtig, auch wenn das leider blöd klingt, nicht nur den Kindern Bildschirmzeiten einzuprogrammieren, sondern sich selber auch. Ab einem bestimmten Punkt muss das Handy ausgehen. Ab einem bestimmten Punkt muss der Rechner runtergefahren werden. Nochmal, nicht, weil wir nicht mehr können. Natürlich können wir mehr. Also ich kenne noch meine Zeiten, wo ich Freitagabend nach dem damaligen Fußballtraining mich bis Sonntag eingeschlossen habe, entweder alleine oder mit Freunden. Und wir haben Fußballmanager gespielt. Also über Tag und Nacht hinaus. Also wie geht Zeiten? Und meine Eltern haben sich gedacht, was ist? Entweder sind die tot, ja, oder sie kommen nochmal lebend aus dieser Gaming-Höhle oder Hölle raus. Hölle. Ich weiß, wie das geht. Ich weiß, also mir braucht keiner heutzutage sagen, ey, Fortnite und Call of Duty, ich kann das stundenlang zocken. Da sage ich, hey, das, was du da stundenlang zocken hast, das haben wir früher in Anführungsstrichen C64 gemacht. Ja. Aber das ist das Entscheidende. Es geht nicht nur darum, sich Zeitwohlstand zu erarbeiten. Es geht darum, diesen Zeitwohlstand auch auszunutzen. Genauso, wenn wir mal in den materiellen Wohlstand gehen. Es bringt nichts, den materiellen Wohlstand ins Unermessliche zu treiben, ohne ihn zu nutzen. So, dann macht das auch keinen Spaß. Also deshalb ist es für mich viel wichtiger, dass wir nicht versuchen, so schnell wie möglich auf eine 30-Stunden-Woche zu kommen, sondern idealerweise, wie kriege ich meine 40-Stunden-Woche? Also wie kriege ich den Zeitdruck aus meiner 40-Stunden-Woche? Wie schaffe ich es, Aufgaben in einem gesunden Tempo zu erledigen, statt ständig mit der Uhr oder gegen die Uhr zu kämpfen? Das ist Zeitwohlstand. Ich habe Kollegen, die versuchen heute noch in einen Patiententermin, der eh schon nur mit 6 Minuten im Schnitt terminiert ist, noch einen weiteren reinzudrücken. Und ich denke mir, ey, das kannst du machen. Bei mir dauert der Kundenkontakt Minimum 30 bis 60 Minuten. Das ist Zeitwohlstand at work. Und jetzt kommt der Clou. Mit mehr Geld als in dem anderen System. Ich kenne nämlich beide Systeme. Und das ist etwas zum Beispiel, was in den Köpfen von vielen meiner Kollegen nicht denkbar ist, dass du mit weniger Kunden mehr Geld verdienen kannst, ist nicht in den Köpfen meiner Kollegen. Dabei gibt es ja etwas, wie wir wissen, nämlich das sogenannte Pareto-Prinzip, dass es uns ja letztendlich in vielen Bereichen der Wirtschaft, in vielen Bereichen des Unternehmertums zeigt, dass du mit einer Handvoll Kunden den Großteil deines Umsatzes machst. Und das ist etwas, was man eben durch Weiterbildung, durch Deep Dive, wie es ja heutzutage schön heißt, sich erarbeiten kann. Und dann macht im Grunde der Zeitwohlstand bei gleicher Arbeitszeit schon Einkehr. Und das ist halt, wo ich halt sage, man muss nicht hingehen und jetzt sagen, ja, wie kriege ich denn jetzt meinen Chef dazu, dass er mich weniger arbeiten lässt, idealerweise bei gleichem Gehalt und dann habe ich mehr Freizeit. Ja, Pustekuchen, die Freizeit hängst du nachweislich am Bildschirm. Du musizierst nicht, du gehst nicht mehr laufen. Das wäre toll. Deshalb ist eher die Frage, wie schaffe ich Zeitwohlstand so zu synchronisieren oder wie ich es gerne sage, nicht 24 Stunden pro Tag, sondern 48 halbe. Das ist ein super Konzept. Für mich zumindest. Und das sind alles so Dinge, über die man sich so im Kleinen und dann vielleicht auch im Großen einfach Gedanken machen kann. Und was ich auch ja schon mal in einem anderen Kontext schon mal gesagt habe, Kinder sind uns ja in vielen Bereichen unheimliche Vorbilder. Alleine wenn Kinder zum Beispiel baden oder duschen. Jedes Elternteil kennt das. Irgendwann nach einer gewissen Zeit denkst du dir, ey, was machen die da oben? Machen die Wellness? Das Wasser ist gleich leer, gefühlt. So, ja, aber warum? Weil die kein Zeitgefühl haben. Die duschen einfach, solange sie Bock haben. Genau. Die sind in der Wanne, bis sich die Haut auflöst. Oder wie meine Kinder früher immer gesagt haben, Papa, guck mal, ich habe Sosinenhaut, weil sie das R in dem Moment nicht aussprechen konnten. Und genau das ist etwas, was wir auch machen können. Dann duschst du halt mal 2 Minuten länger. Oder nimmst, was ich ja mal in einer Folge skizziert habe, wenn ich weiß, dass ich in Eile bin, dann gehe ich bewusst auch mal einen Umweg. Oder ich trödle. Um der Zeit, diesem versklavten Gedanken, ich muss pünktlich hier sein, ich muss schnell das erreichen, ich muss da wieder hin, um dem Ganzen diesen Drive zu nehmen. Weil nochmal, es gibt nichts Besseres als autonom die Kontrolle über die eigene Zeit zu haben. Das ist eine Superkraft. Es gibt kaum was heutzutage, was so viel Macht hat über einen selbst, die man selber bestimmen kann, als über seine Zeit zu verfügen.
Das ist besonders schön, dass du es auch an der Stelle nochmal so erklärst, weil mir fällt immer wieder auch auf, dass wir ja, selbst wenn wir über solche Sachen nachdenken, relativ schnell auch wieder in ein anderes System, nämlich in das alte System gepresst werden. Mir ist es wieder aufgefallen, vor ein paar Tagen, da hast du einen Vertrag geschlossen, und zwar nicht über, also das habe ich irgendwann mal abgeschafft bei uns in der Agentur. Ich habe gesagt, wir verkaufen keine einzelnen Stunden mehr, sondern wir verkaufen eine Leistung und wir verkaufen Beratung. Und wir lassen uns nur an einem einzigen Parameter messen, ist das erfolgreich, was wir tun, oder eben nicht.
Ergebnis halt.
Genau. Und wie wir da hinkommen, hat eigentlich keine Sau zu interessieren. Es geht ja darum, ein Problem zu lösen. Und dann ist es doch völlig unerheblich, ob wir das in 10 Stunden schaffen oder in 35 Stunden schaffen. Das war ein langer Prozess. Weil das auch bedeutet, dass dann auch alte Agenturregeln im Grunde genommen auch ad absurdum geführt werden. Und viele haben dann auch gesagt, so, hä, was? Dann merkst du plötzlich, dass das was mit Vertrauen zu tun hat. Weil du bist ja immer unter Generalverdacht, wenn du sagst, ich schlüssel doch die Stunden nicht auf. Warum? Wir lösen ein Problem. Lösen dein Problem. Sei glücklich. Und es ist ein angemessener Preis, Sonst würdest du das Angebot ja nicht annehmen. Und dann hatte ich vor ein paar Tagen wieder die Situation, dass jemand sagte, ja, aber es geht doch nicht. Da muss doch noch Zeit übrig sein. Ihr habt das und das und das gemacht. Das, ja, gesagt, aber bist du zufrieden oder bist du nicht? Ja, das ist alles super. Dann sag ich, ja gut, aber dann ist doch das Problem gelöst. Ja, aber da müssen doch trotzdem noch Stunden übrig sein. Dann sag ich, vielleicht ist das sogar so.
Das ist doch dein Thema.
Aber das
wenn
ist
du
doch.
Wenn du deine Aufgabe in kürzerer Zeit erledigst, ja, holla die Waldfee.
So bitte.
Ja.
Genau. Und ich habe gesagt, aber so kann, aber ich arbeite nicht so. Und ich sag, das ist schade. Probier es aus.
Ja.
Es ist für alle gesünder. Übrigens auch für dich als Kunden, weil es ist das vielleicht das erste Mal, dass das Problem gelöst wurde. Und du sagst trotzdem, ja, aber da muss doch noch Zeit ruhig sein. Vielleicht sage ich, vielleicht ist es so. Vielleicht sage ich aber, vielleicht sind wir ja drüber. Vielleicht haben wir viel mehr Zeit gebraucht. Und sei sicher, manchmal ist das sogar so. In der Regel nicht, aber es ist so. Oftmals passiert das. Und das ist sowas, wo ich mir immer denke, Mann, oh Mann, oh Mann, ich glaube ja, wir bewegen uns. Also Evolution ist langsam, das merkt man auch daran dann wieder, ne?
Genau.
Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und ich finde eben deshalb ist dieser Zeitwohlstand so elementar wichtig. Wenn wir jetzt auch über zum Beispiel Krankenstand reden, gibt es gerade wieder eine neue Studie, wo aufgegeben von der Barmer, die wieder herausgefunden hat, dass jeder Arbeitgeber, der etwas für seine Mitarbeiter tut, also sprich, all das, was du erzählst, was wir hier auch schon mal wieder, immer wieder auch in Episoden im Podcast gesagt haben, was wir für Mitarbeiter tun, welche Freiräume wir ihnen geben, gerade im Bereich Mental Health, da auch zu unterstützen, da gibt es einfach einen geringeren Krankenstand. Und das hat auch was mit Zeitwohlstand zu tun. Denn ehrlicherweise, wenn bei mir jemand arbeitet und hat zwei Kinder und ist alleinerziehend, ich will nicht wissen, ob der nebenbei seine Wäsche macht. Soll er sie machen? Wenn es ihm dabei besser geht und wenn die Leistung stimmt, ist doch gut. Da haben die Kinder was davon, da hat diese Person was davon, wir haben was davon, der Kunde hat was davon, ist doch alles okay. Nur weil das in einer alten Welt nicht angesagt ist, weil da immer noch eine Stechuhr irgendwann von irgendwo von 1972 hängt, die immer noch benutzt wird, heißt das doch nicht, dass das gesünder ist. Und das hat auch was mit Zeitwohlstand zu tun. Wir haben Zeit, aber wir haben sie eben begrenzt. Und keiner weiß, wann unsere Zeit abgelaufen ist. Und wir gehen beschissen streckenweise damit um, mit der Zeit. Merke ich jetzt auch wieder zum Beispiel, wo ich jetzt auch wieder Besuch habe von meinem Vater mit seinen 77 Jahren, der weit gereist ist, um seine Enkelin zu sehen, wo ich dann auch merke, jede Minute nutzen. Und wenn es eben auch dazu führt, dass man selbst, wenn das bedeutet, dass man vielleicht auch weniger Geld zur Verfügung hat, dann ist das die Konsequenz, dann ist das eine Priorisierung. Und das sagt ja auch so ein bisschen dieses gesamte, die These, die ja auch aufgestellt wurde. Es gibt nämlich so ein mahnendes Wort auch, wo er sagt, denken Sie daran, Zeitreichtum ist ein verlässlicher Indikator für Wohlbefinden. Materieller Wohlstand hingegen nicht. Und wenn Sie Geld nutzen können, um Zeit zu kaufen, ist das, was du sagst, ist das eine gute Investition. Wenn Sie Ihre Zeit nutzen können, um anderen zu helfen, und das finde ich auch einen guten Aspekt, ist das ebenfalls eine gute Investition. Also es geht nicht nur darum, Zeit für sich selbst zu kaufen, sondern es geht auch darum, Zeit zu kaufen, um anderen zu helfen. Übrigens auch ein Aspekt, der in vielen anderen Ländern Usus ist. In Deutschland ist das nicht unbedingt so angesagt. Zeit zu kaufen, um anderen zu helfen, um andere zu unterstützen, das ist nicht unbedingt unbedingt angesagt. Ich habe ein positives Beispiel und es hat mich tief beeindruckt. die etwas ältere Erzieherin meiner Tochter, so eine der Erzieherinnen im Kindergarten, hat bekannt gegeben, sie ist ein Jahr raus. Große Aufruhr, wie kann das sein? Ist was passiert? Hat man sich so irgendwie dann doch erkundigt? Weißt du, was sie gemacht hat? Beide Eltern, also ihr Sohn, ist das dritte Mal Vater geworden. Und ihre Schwiegertochter möchte auch gerne wieder arbeiten und muss das vielleicht auch. Und hat die Oma gesagt, dann gehe ich ein Jahr aus dem Job raus, unterstütze die, bin bei denen zu Hause und komme nach einem Jahr wieder. Weil dann nach einem Jahr geht dann das kleinste Kind auch in die Betreuung und so, Zeit zu schenken. Das heißt also, die Oma schenkt Zeit. Und natürlich auch so ein bisschen ihre Expertise und was auch immer und so fort. Aber geht einfach dann ein ganzes Jahr aus dem Job raus und sagt, das ist Zeitwohlstand. Ich kann es mir leisten. Ich kann mir leisten, ein Jahr das nicht zu machen. Und kümmere mich um meine Enkel. Fand ich einfach wahnsinnig stark.
Ja, zumal sie schenkt ja damit das mit Abstand Wertvollste, was einem Menschen zur Verfügung steht. Und das ist ja beeindruckend.
Ja, und auch da kannst du davon ausgehen, das ist ja es ist deshalb auch eine Form von Zeitwohlstand, weil du musst es dir auch leisten können. Also sie arbeitet ja und sie arbeitet jeden Tag in dieser Kindertagesstätte. Und wahrscheinlich wird das auch irgendwie gebraucht, irgendwie ihr Einkommen. Sonst würde sie es sicher nicht tun. Und in der Summe finde ich das einfach sehr, sehr stark. Aber trotzdem, finde ich ganz spannend und da vielleicht nochmal so die letzte Frage an dich. Gibt es so konkrete Maßnahmen, die du eingesetzt hast? Du hast ja so ein bisschen was erzählt mit Eisessen oder auch mit Mittagessen. Aber gibt es darüber hinaus auch Möglichkeiten, ja, wie soll ich sagen, den Zeitwohlstand zu erfahren, wenn man bei dir arbeitet?
Ja, also ich kann es ja wie gesagt nur aus meiner Perspektive beschreiben. Ich habe einiges einfach, wie man so schön sagt, gestutzt. Ne? Also man muss ja nicht auf jeder Party tanzen und jedes Projekt annehmen. Ich habe zum Beispiel meine Anzahl der Vorträge, die ich jedes Jahr halte, meistens sind es Honorarvorträge, die habe ich auf 4 bis 5 im Jahr zurechtgestutzt, weil ich sage, auf der einen Seite ist es schön, ja irgendwo auch so ein bisschen einen Lehrauftrag zu haben und das, was man selber mehr oder weniger auch erarbeitet, zu teilen. Aber es muss halt für mich wiederum Sinn ergeben, dass ich auf dieser Veranstaltung auch was mitnehme. Entweder Inhalte oder persönliches Kennenlernen. Und das ist ein wesentlicher Punkt gewesen und was mir natürlich einen immensen Zeitwohlstand geschenkt hat, ist, dass ich die Arbeit als Mannschaftsarzt aufgeben konnte. Weil das war ein also wirklich, das war für mich so, als hätte sich eine neue Welt eröffnet, zeitlich betrachtet. Wenn man in diesem Game im wahrsten Sinne des Wortes drin ist, dann nimmt man das gar nicht wahr. Also es ist völlig normal, ne? Montag da, Dienstag dort, Mittwoch, Samstag auswärts, Sonntag Reservistentraining und dann beginnt die nächste Woche wieder. Und als mir klar wurde, dass ich aus bestimmten Gründen, unter anderem aus unternehmerischen Gründen und familiären Gründen, mehr oder weniger das irgendwo auch einstellen sollte, ne? Muss es immer so relativ, weil es gibt genug Gründe, das weiterzumachen und genug Gründe, das eben aufzuhören. Aber als mir klar wurde, ich sollte das machen, war das auch eine total schwierige Entscheidung, weil du denkst dir zum Beispiel auf dem Papier, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Geld versus Zeit. Du denkst, okay, ich kappe das, aber was wird das mit der Thematik Geld und Einkünfte machen? Fällt das ins Also trifft einen das im Kontor oder ist es so, dass du eben über deine andere Tätigkeit oder Tätigkeiten bei mehr Zeit mindestens den Verdienstausfall kompensieren kannst, idealerweise sogar erhöhen kannst. Und das war für mich ein Learning, was ich wirklich dann mehr oder weniger wie so einen kalten Entzug dann gemacht habe. Weil ich habe dann im Grunde am 30.06. aufgehört und am 1.07. stand ich vor der Thematik, ey, du hast mehr Zeit, aber was ist mit der Kohle? Und im Nachhinein war genau dieser Cut, also die wirklich die Nabelschnur mit dem scharfen Beil, aber so schnell wie möglich abzutrennen, war ideal, weil ich habe dann Wohlstand in beiden Richtungen erfahren dürfen. Und ich habe es ja schon mal in einem anderen Zusammenhang mal den Robert Kiyosaki zitiert, der einem unheimlich viel beim Verständnis materieller Wohlstand und zeitlicher Wohlstand vermitteln kann, der im Grunde sagt, Wohlstand wird nicht in Geld gemessen, Wohlstand wird in Zeit gemessen. Und ich durfte dann Gott sei Dank mit diesen Maßnahmen, die ich ergriffen habe, toi toi toi, danke dem lieben Gott, danke der Familie für den Support, ich durfte dann Gott sei Dank diesen Wohlstand erleben und darf ihn Gott sei Dank auch genießen, weil die Zeit mit der Familie, ich glaube, da spreche ich sehr, sehr vielen aus der Seele und vielen, die jetzt im Nachgang sagen, hätte ich sie mal tatsächlich genommen. Aber die Zeit mit der Familie ist schon enorm wertvoll.
In diesem Sinne werde ich mich jetzt ein wenig noch um meine Familie kümmern und du dich um deine. Danke für eine sehr, sehr spannende Folge und einen sehr, sehr spannenden Ansatz und schön, dass dass du das aufs Tablet gebracht hast, was mich wirklich seit den letzten 2 Jahren intensiv beschäftigt. Werde ich vielleicht auch nochmal in die eigene Folge nochmal rein. Mal gucken. Danke dir für heute, lieber Burak. Wir hören uns nächste Woche.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Bis dann.
Bis dann. Schönes Wochenende zusammen. Ciao.
Schönes Wochenende. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.